herzlich willkommen zur zweiten Folge der ersten Staffel von Radio Citadel. Hallo Maria.
Hallo Frieda.
Wenn ihr die erste Folge überstanden habt und immer noch da seid, yay!
Ja, herzlichen Glückwunsch, ja, aber auch herzliches Beileid. Auf jeden Fall herzlich.
Und danke. Also wir versprechen euch und uns, dass die Folgen ab jetzt kürzer werden.
Genau, also erstmal, also ich würde schon ganz kurz vielleicht nochmal sagen, was wir hier machen, weil es gibt ja auch immer Leute, die immer die aktuellsten Folgen als erstes hören. Mhm. Vielleicht nicht, dass sich dann einer erschreckt und dann gibt's große Spoiler-Todesdrohungen und so. Ich habe nämlich eine Freundin, ich wollte mit einer Freundin spazieren, die meinte, ach, dann fange ich jetzt nochmal Game of Thrones und dann kann ich das ja mit euch sozusagen machen. Und das geht ja eigentlich nicht.
Warum?
Weil wir ja spoilern.
Ach so, ja, stimmt.
Also wenn sie das nicht stört, also für die heute hier zum ersten Mal dabei sind, wir sind ein Game of Thrones Rewatch Podcast und besprechen die alten Folgen oder fangen einfach nochmal von vorne an und heute reden wir über Staffel 1, Folge 2. Aber wir reden darüber mit dem Wissen, ich habe die Bücher gelesen und auch dem Wissen der zukünftigen Staffeln. Wir versuchen die aktuellste Staffel, also aktuell die sechste, außen vor zu lassen, aber wir werden schon mal immer einen Blick nach vorne werfen.
Ja, genau. Ja. Es kann passieren, dass wir über andere Dinge sprechen, die
ja, weil das
in
ja
der
auch
Folge
der Spaß ist. Also für mich so, das zu rewatchen mit dem Wissen.
Ja, genau. Also, ihr seid gewarnt. Diese seid Warnung gewarnt. Für alle, die uns regelmäßig hören, kommt immer.
Ja. Safety first, Freunde. Nach rechts und nach links auf der Straße gucken. Wie meine Mutter immer sagt, so dumm kannst du manchmal gar nicht denken.
Also nicht, dass wir euch für doof halten. Wir wollen es einfach nur immer noch mal sagen, zur Sicherheit.
Ich distanziere mich von dieser Aussage, ich halte euch alle für doof.
Maria macht
Nein,
sich wieder
natürlich
Freunde.
Nicht.
Lass uns mal kurz in die Folge gehen, sonst sind wir gleich wieder bei 10 Minuten Einleitung und haben noch gar nichts gesagt.
Genau, also heute Folge 2, Staffel 1, haben wir schon gesagt. Wir fangen direkt in der, also pass auf, wir machen das so. Ich habe mir Notizen gemacht.
Ja.
Und nicht alle davon sind klar. Einige sind tatsächliche Notizen zu was passiert da gerade. Andere sind einfach aufgeschriebene Emotionen. Und wir werden jetzt meine Notizen durchgehen und uns anhand dessen an der Folge lang hangeln und auch teilweise raten, was meine Notiz zu welcher Szene die wohl gehört. Aber ich weiß, weil da gebe ich mir, also ich versuche es immer zu jedem Schauplatz, zu jeder Szene eine Notiz zu machen, dass wir auf jeden Fall über jede reden, aber vielleicht ist mir mal eine ganz kurze durchgerutscht, aber wir haben auch nicht den Anspruch.
Ich habe auch ein paar Notizen.
Genau, also ne, das kann man ja dann immer genau, aber dass wir uns so ein bisschen an meinen langhangeln und deine dann dazu nehmen. Genau. Und aber wir haben auch tatsächlich jetzt, wir reden halt über die Folgen, aber ich habe zum Beispiel, glaube ich, wir haben nicht den Anspruch, ein Nacherzähl-Podcast zu sein.
Nee. Also egal, wie die erste Folge klang.
Ja. Das ist eigentlich nicht die Idee. Aber da mussten wir uns ja alle so ein bisschen reinfummeln. Und auch heute wird noch eine Fummelfolge, was ja alte Mobscast-Hörer von uns vielleicht zu schätzen wissen. Und auch die jungen Mobscast-Hörer. Ich möchte einfach. Also meiner Meinung nach, meine erste Notiz ist, Viserys versucht, Freunde zu finden.
Okay. Aber ich warte, Moment. Ja. Ich bin hier die Faktentante. Die Folge heißt The King's Road.
Ah, ja.
Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben.
Nee, haben wir nicht.
Selber Regisseur wie bei der ersten Folge. Und auch geschrieben von Benioff und Weiss. Und 8,7 bei IMDb.
Ah ja.
Ich finde, das wird
Was
bei
war
manchen
die letzte
Folgen,
Folge?
Ist nämlich, warte, sag ich dir gleich. Ich glaube 8,5 oder was? Kann ich dir gleich sagen.
Also höher bewertet jetzt die.
Nee, ach nee, guck mal. Die erste hatte 8,9.
Ah ja, okay.
Na ja, und gut. Jetzt sind wir bei 8,7. Genau, jetzt kannst du.
Ja. Also Viserys, Daenerys Bruder, und die sind ja jetzt alle mit diesem Khalasar da unterwegs. Und Viserys fragt halt Jorah, warum er denn nicht mehr in Westeros ist. Und dann kommt halt diese Geschichte raus, dass er Sklaven verkauft hat. Und
Jorah?
Jorah in Westeros. Und das ist verboten. Und Ned Stark, da haben wir auch die Verbindung zur ersten Folge wieder ein bisschen und zu den Protagonisten der ersten Folge, wollte ihn deswegen umbringen lassen und deswegen ist er geflohen. Und Viserys, um irgendwie sich schon mal, weil er ein unglaublicher Diplomat ist und ja auch sonst ein cooler Typ, wie wir ja auch schon wissen, weil er seine Schwester ja nur von 40.000 Männern und ihren Pferden vergewaltigen lassen möchte, was ja völlig okay ist, man hat ja auch mal ein Wochenende frei, lächelt dann und sagt, also wenn ich an der Macht bin, wird man wegen so einem Quatsch nicht verfolgt. Und geht dann irgendwie, drops Mike so ein bisschen und geht dann weg. Und Jorah, dem das ja zugutekommen würde, in dem Fall, findet das sogar trotzdem scheiße.
Ja, es liegt aber auch an der unfassbar nochmal gesteigerten Arroganz von Viserys.
Ja, der ist einfach so ein unangenehmer Typ.
Ja.
Lass uns zur nächsten Szene.
Ja. Nee, warte mal, ich habe auch noch, was mich an der, es gibt ja davor noch eine kurze, ein kurzes Intermezzo mit Jorah und Daenerys, wo Jorah sie irgendwie versucht aufzumuntern und der bekleckert sich auch nicht gerade mit rum, er erzählt ihr da irgendwelche Geschichten über die Dothraki und dann, als er merkt, dass sie aber irgendwie so zu Khal Drogo guckt und irgendwie unglücklich ausschaut, sagt er irgendwas, was im Prinzip übersetzt so heißt wie, ey, eine Vergewaltigung ist irgendwann nicht mehr so schlimm, wenn man es ständig kriegt. Das ist so, und sie reagiert halt auch genauso, wie ich in dem Moment emotional reagiert habe. Sie guckt abfällig ihn noch nicht mal an, glaube ich, und reitet einfach weg. Das ist auch so, Alter, das ist schwierig, wenn du dich mit ihr anfreunden möchtest.
Allerdings, ja. Aber Vergewaltigung wird ja gerade in diesem Geschichtsstrang oder eigentlich in allen etwas locker genommen. Naja, ja. Da kommen wir noch zu. Wir sind jetzt wieder in Winterfell und sehen uns einer legendären Szene gegenüber. Ja. Und zwar eine Szene, die wahrscheinlich sogar die Leute gesehen haben, die Game of Thrones nie gesehen haben. Kriegt Joffrey mal eine richtig schöne Backpfeife.
Von drei.
Drei Stück von unserem lieben Tyrion. Ja. Und dieser Schauspieler Joffrey ist so gut, dass also man sich selten so freut, dass ein Kind geschlagen wurde, wie in diesem Moment. Und ich find's auch schön, der Hound ist ja auch dabei, wie er einerseits zwar sagt, das wird der junge Herr nicht vergessen, aber andererseits wissen wir alle, dass er das auch gut fand.
Ja, er ist ja auch nicht eingeschritten, er hat ja einfach...
Naja, das darf er ja nicht, weil nee, da steht ja Tyrion drüber, aber trotzdem.
Er hätte ja auch vorher sagen können, so, na, obwohl, naja, Diplomatie ist auch nicht so...
Also die alle nicht so gut drauf, nee. Aber ich fand's auch geil, weil es uns auch nochmal zeigt, dass Tyrion jemand ist, der ist zwar schlau, aber der ist auch, der ist halt auch frech.
Ja, aber der hat halt auch irgendwie Ehre, weißt du? Also er im Prinzip kommt die Szene ja nur, weil er sagt, geh mal bitte zu den Starks und sag ihnen, wie leid dir das alles tut. Und das ist sein erster Gedanke nach dem Aufwachen bei den Hunden.
Ja. Ja, ja, klar.
Ich mochte auch Joffreys Spruch übrigens. Also da wird eigentlich Joffrey ein bisschen cooler gemacht, als er ist, finde ich.
Ja, das stimmt.
Mochte den irgendwie so bessere Bitches, als du gewohnt bist.
Ja, es ist, zeigt uns auch einfach nochmal, dafür ist die Szene ja auch da, was Joffrey für ein Typ ist und was Tyrion davon hält.
Ja.
Dann sind wir als nächstes, gibt's Frühstück im Hause Winterfell.
Ja. Und wir treffen das erste Mal Tom und Marcella, kann
ja, ich
das wollt, sein?
Ja, ich habe jetzt stehen, Baby Tom, Baby Marcella, ja, Ausrufezeichen.
Waren die das in der ersten Folge waren die überhaupt nicht zu sehen, auch als die Truppe ankam, ne? Als die,
nee,
die
ich glaube nicht. Nee, ich glaube, da waren die noch in diesem Haus da, in diesem
in der
fahrenden
Kutsche?
Haus, ja. Na, im es wird im Buch fahrendes Haus genannt. Es hat sogar
echt?
Zwei Stockwerke.
Was?
Ja, deswegen kommen die nur so langsam vorwärts, deswegen sind die mehrere Monate unterwegs.
Oh Gott.
Weil Cersei anders nicht reisen will.
Oh Gott, das ist ja Horror.
Ja, und da ist mir übrigens aufgefallen, dass Winterfell eigentlich irgendwie ganz hübsch ist. Da ist so ein großes Bild von dem Wolf an der Wand und irgendwie, später sehen wir das ja nur noch, wenn die Boltons das übernommen haben und da ist das ja so ein Drecksloch.
Ja,
aber stimmt. Das ist irgendwie, da hängen noch so Teppiche an den Wänden und diese angeleuchtete Wolfbild und also das, was
ja,
wir auch alle
kennen.
Ja, es
ist auch gemütlich,
kennen. Ne? Ja, und irgendwie ist es so, also ist natürlich, also ne, machen wir uns nichts vor, da ist auch keine elektronische Gasheizung. Ich weiß nicht mal, ob es das heute gibt, was ich gerade gesagt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Aber irgendwie fand ich das, auch Mensch, kiek mal, Winterfell war mal ein richtig schauer Ort.
Ja.
Vor allen Dingen, weil man ja aus den Büchern weiß, dass da diese heißen Quellen, auf denen das gebaut wird, durch die Wände fließen und deswegen ist es da immer schön warm. Ja. Das finde ich auch ganz cool.
Alte Wasserheizung.
Ja. Naja, und die frühstücken dann da und dann gibt's ja, was wir, wie wir aus der letzten Folge wissen, diese etwas angespannte Situation mit Bran, der ja von Cersei und Jaime von der Brüstung gestoßen wurde. Die
Marcella,
jetzt,
ja.
Ja, sag.
Nee, sag.
Ja, die jetzt einfach beim Frühstück etwas zittern, weil das Kind nicht tot ist.
Ja, und also ich finde das total niedlich. Ich glaube, Marcella ist ein bisschen in Bran verliebt, weil sie fragt gleich nach ihm und als Tyrion sagt so, nee, es klingt so, also der Maester sagt, das kann gut sein, dass er das übersteht, da leuchtet ihr Gesicht so.
Ja.
Fand ich ganz doll niedlich. Süß.
Ich habe mich in der Szene auch gefragt, ob Tyrion ahnt, dass das mit den beiden was zu tun hat.
Ja, 100 pro. Also ich bin da, also in der Szene, erstmal lässt sich Cersei mega in die Karten gucken. Du siehst an ihrem Gesicht
Naja, und wie sie auch
total.
sagt, oder auch Jamie, eigentlich müsste man ihn von seinen Gnaden erlösen und ich würde es ja nicht und so weiter.
Ja, da sind mehrere gute Szenen dabei. Also erstmal merkt man es Cersei total an, weil sie auch dann zu Jamie guckt und Tyrion guckt auch hoch. Also ich 100 pro weiß Tyrion oder hat sich das vorher schon gedacht und diese ganze Szene bestätigt ihm das auch, als nämlich dann, nachdem Jamie auch noch sagt, irgendwie, ja, ich würde ihn von seinen Qualen erlösen, er ist ja sonst nur eine Groteske, antwortet Tyrion ja einmal darauf, dass er, wenn er jetzt mal für die Grotesken sprechen kann, wäre er da anderer Meinung.
Ja.
Toller Text, toll gemacht. Und daraufhin sagt doch Jamie zu Tyrion, mich würde ja schon interessieren, auf welcher Seite du stehst.
Ja.
Und das spricht für mich sehr dafür, dass Tyrion wohl weiß, dass das was mit Jamie und Cersei zu tun hat und dass Jamie in dem Moment auch checkt, dass Tyrion das vermutlich ahnt.
Ja,
Also
das kann
sonst
gut
macht die
sein.
Szene halt keinen Sinn,
Nee,
finde
und
ich.
auch, das wurde auch dann so ein bisschen mehr erklären, weil er in den weiteren Folgen Tyrion auch so eine etwas warme, also so ihm dann diesen Sattel bastelt und so weiter und so fort.
Ja.
Also als hätte er vielleicht auch so ein bisschen familienschlechtes Gewissen.
Also ich bin mir sehr sicher, dass Tyrion damit nicht einverstanden ist, aber auch einfach nur seine, dass es dadurch, dass es seine Geschwister sind, er nichts weiter unternimmt.
Ja.
Weißt du? So. Also es würde für mich gut passen.
Naja, ich meine, der ist ja wahrscheinlich auch gewöhnt, dass die Lannisters gemeint sind. Seine
Ja.
Familie und dass sie andauernd Scheiße bauen und er da aber natürlich nichts sagt, weil er auch ein Lannister ist. Es ist ja
Ja.
auch noch nicht so viel vorgefallen zwischen denen, dass es dann später so Abgründe gibt.
Ja. Aber
Also
es
im
wäre auch, also ich
Moment.
meine, er hätte auch, was soll er auch machen, ne? Also körperlich
Ja.
kann er nichts ausrichten. Alles andere, was er machen könnte, um das klarzustellen oder irgendwie den Starks zu sagen, würde unweigerlich zu Krieg führen.
Der hat ja auch überhaupt keine
Aber
emotionale Verbindung zu den Starks und da
ja.
in der Zeit passieren andauernd gruselige Sachen, deswegen.
Ja, und es wäre aber auch
Warum
nicht
soll er
schlau. Also
auch?
es wäre halt auch nicht, was,
Ja.
da kann er halt nichts mit erreichen, so. Aber ich bin mir
Ja.
sicher, dass es weiß. Also.
Dann habe ich als nächste Notiz Arias Zimmer krasser Emo-Style, was du mal gelesen hast als Anjas Pimmel krasser Emo-Style.
Ich habe mich auch echt gefragt, das hat, weil ich wollte dann ja nicht weiter suchen, was es für eine Szene sein könnte. Und es hat länger gedauert, als mir lieb ist zuzugeben, bis ich rausgefunden habe, dass Anya Arya ist.
Ja.
Aber haben wir nicht davor noch?
Ich habe ja nicht jede Szene.
Nö, aber dann habe ich noch,
Ja, sag.
bevor wir zu Arya gehen. Einmal gibt es diese krasse Szene, Caitlin sitzt an Brans Bett und flechtet da diesen Traumfänger. Und Cersei kommt rein und erzählt ihr die Geschichte, dass sie auch einen Sohn hatte, der gestorben ist und mit dunklen Haaren. Und ich finde, das ist eine total wichtige Szene, die, also auf mehreren Ebenen, ganz viele sind es vielleicht nicht, aber auf mehreren Ebenen, weil einmal ist es nicht sofort klar, dass ob Cersei die Wahrheit sagt oder lügt. Ich glaube aber, sie erzählt tatsächlich die Geschichte, weil sie hätte sonst keinen Grund, das zu erzählen, dass ein Sohn von Robert dunkle Haare hatte. Das ist wichtig, glaube ich, für den Zuschauer,
Ja.
dass es zumindest schon mal aufgekommen ist. Und weil das klar macht, wie viel Panik Cersei hat, nachdem sie erfahren hat, dass Bran vielleicht überlebt.
Ja klar,
Weil
sie will,
sie.
dass sie ihn im Prinzip umbringt, oder
Ja,
von
und
seinem Schmerz erlöst, wie sie es so schön sagt.
ja, aber sie will auch den Verdacht von sich ablenken, indem sie sagt, dass sie hofft irgendwie, dass er es übersteht und das wäre so ein, weißt du, so.
Ja.
Also sie lenkt halt oder versucht von sich abzulenken.
Ich
Oder
habe
den Ver
damals auch überhaupt nicht überlegt, ob die Geschichte wahr ist, die sie erzählt, also weißt du, weil sie so viel lügt, dass ich jetzt für mich keine Relevanz hat.
Ja. Aber
Und
ich glaube, dass
deswegen
es
haben
wahr
mir
ist, was
auch
sie
hatten
sagt.
die dunklen Haare für mich auch keine Relevanz in dem Moment sowieso noch nicht, aber auch später nicht, weil ich dachte, naja, wer weiß, was das für eine
Aber ich,
Geschichte
also
war.
ich glaube, dass sie tatsächlich mal ein Kind von Robert hatte, weil irgendwann zu Anfang, egal wie unglücklich die dann später miteinander sind, irgendwann zu Anfang werden sie es ja zumindest mal versucht haben,
Ja,
ihm
klar.
einen
Ach,
Erben.
naja, er hat ja auch immer mal wieder, also die hatten ja auch viel Sex am Anfang. Also das ist ja dann, verhütet wurde ja dann nicht.
Ja. Und dann
Ja.
gibt's noch eine ganz kurze Szene mit Jamie und John im Hof. Wo Jamie ihm noch mal so schön einen mitgibt, dass er ja eine total so spitzen Idee ist mit der Mauer und die tapferen Männer und ihm seinen Dank ausspricht, aber eigentlich alles total, also er ist so, Jamie ist so assi in der Szene, Alter. Und John wirkt total jung. Also ist mir mal aufgefallen, wie gut das Casting eigentlich ist von einem doch etwas, also nicht ganz jungen Mann mehr. Ich weiß gar nicht, wie alt Kit Harington da war, aber der wird ja schon auch so seine 20 gewesen sein. Mhm. Aber der hat trotzdem noch so ein mega Babyface hat, dass er gegen Jamie einfach wirklich jung wirkt. Ja. Und auch ihm auch überhaupt nicht das Wasser reichen kann.
Das stimmt. Ich habe es auch gedacht. Ich habe hier nur zu stehen, Jon Snow ist so ein Teenager.
Ja.
Also so wie er da so reagiert, sind wir mimimim.
Ja, und wir beschützen die Mauer seit 1000 Jahren.
Ja, ja, genau.
Ja, Gott. Jamie reagiert, wie er reagieren muss, aber ich finde ihn halt nicht schlau. Ich finde halt, da wird in der Szene schon sehr, sehr klar, dass Jamie nicht besonders schlau ist, sondern dass er einfach, ähnlich auch wie er auf der Feierlichkeit irgendwie Ned provoziert hat, einfach die ganze Zeit rumrennt und aus seinem selbstgefälligen Wir sind die Lannisters Ding raus einfach Leute provoziert und für nichts.
Na, in dem Fall ist auch schlau. Ja, die sind natürlich auch wirklich gerade an einem Punkt, also die waren jetzt ewig da, die Königsfamilie schon, seit 9 Jahren oder was oder noch länger, und denen geht's ja gut, also so, deswegen haben die natürlich auch diese Arroganz so.
Würde er das heute noch so machen?
Naja, macht er ja nicht. Oder doch? Ach, ich weiß auch nicht.
Ja, ich weiß gar nicht. Also das finde ich auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall mal ein Auge haben, wie ob diese Selbstgefälligkeit sich so krass durchzieht bei ihm. Das habe ich nämlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich weiß, also ich habe so ein Gefühl.
Naja, schon, also eigentlich schon bis dahin, also die Staffel, mit wo er mit Brienne unterwegs ist, da ist er halt eigentlich ein bisschen demütiger. Aber es kommt ja alles wieder. Sobald er halt Cersei ist halt, hat halt einen schrecklichen Einfluss auf den. Und da er aber nun in seine eigene Schwester unglaublich verliebt ist und auch immer irgendwie sein wird, macht er einfach alles für die.
Ja.
Und dass Cersei der schlimmste Mensch der Welt ist, auch ja noch meiner Meinung nach wesentlich schlimmer als Joffrey, der ja einfach nur gemein ist, während sie ja so super manipulativ ist, hat er da einfach sich in die falsche Frau verliebt. Jamies Frauengeschmack. Nicht der beste.
Ja, ich glaube, er ist eher so ein Typ, der aufs Aussehen Wert legt, nicht so auf den Charakter.
Ich meine, wenn du von jemandem wie Tywin erzogen wirst, so super arrogant, dann nimmst du das halt mit. Ist es so einer wie diese BWL-Studenten, die irgendwie so reiche Familien haben. So ja, von irgendwelchen Vätern, die schon irgendwelche Firmen leiten und die dann immer denken, die dürfen alles.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Übersprungshandlung ist, aus der Not raus, sich die ganze Zeit immer so verstecken zu müssen und so, weißt du, da muss ja irgendwie das Ego mega angekratzt sein, er kann mit seiner Liebe nicht leben. Wenn sein Vater davon Wind kriegen würde, wäre aber die Hölle los. Weißt du, die mussten sich ihr ganzes Leben lang irgendwie verstecken und in dem Moment, wo sie dann ein bisschen jede kleine Machtsituation, die sie unter Kontrolle haben, die spielen die halt total aus.
Ja, man muss ja auch mal sagen, zwischen den beiden ist ja per se schon nicht alles knusper, weil die sich in ihr Zwillingsgeschwisterkind verliebt haben.
Ja, ja.
Also so, das ist ja von Anfang an etwas. Ja. Naja. Mein nächster...
Ah, nee, Anjas Bimmel.
Ja, hatte ich da auch nicht zu sagen. Ihr Zimmer ist krasser Emo-Style.
Aber ich mochte die Szene so total gerne. Ich mochte total, wie Maisie Williams spielt. Für so ein kleines Kind mit so wenig, also sie macht wenige Sachen, aber die halt super gut, weißt du? Also so kleine Gestiken und kleine Mimik, das ist halt echt, macht die super, und ich mag die Beziehung zwischen John und Arya. Ja. Das ist so eine herzliche, so einen großen Bruder hätte ich auch gerne gehabt, weißt du? So ein ich bin Einzelkind, merkt man vielleicht.
Das sind halt beide so ein bisschen Außenseiter. Er ist ja nicht, er ist halt kein richtiger Stark und sie ist kein richtiges Mädchen. Ja. Und muss sich da immer ein Sansa messen und so, deswegen haben die sich da ein bisschen gefunden. Ist echt ganz schön.
Ja. Und sie kriegt ihr Schwert. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, an dem man nicht irgendwie vorbeigehen kann.
Ja.
Weil dieses Schwert einfach auch so Auslöser für so viele Sachen ist. Aber da steht bei mir tatsächlich super Szene, alles daran fetzt. Needle. Das sind meine Notizen.
Ja, Needle. Stick him with a pointy end.
Ja. Ich weiß, welches Ende ich benutzen muss. Das ist so schön nölig. Ja.
Aber okay. Das sind, die beiden haben sich auch voll verdient, die beiden Nölis. Also meine nächste Notiz ist Cat A.
Ja, oh, bei mir steht Catelyn ist ein Arsch. Ja. Was soll das? Steht original, was soll das? Als würde ich irgendwie mit ihr reden.
Ja, aber meine nächste Notiz dazu ist, aber Cat spielt gut. Also die Schauspielerin natürlich. Ja. Die macht es echt total gut. Ja. Und was mich, und dann, es ist ja im Prinzip die Szene, wo sich John von Bran verabschieden will und sie zeigt nochmal, wie sehr sie John hasst, dass sie nicht mehr in dieser Szene, und man sieht sie aber trotzdem auch total verhärmt und einfach total fertig mit den Nerven wegen Bran. Und was mich da überrascht, dann kommt ja auch dann später noch, glaube ich, nett rein und sagt, ja, sie muss sich jetzt zusammenreißen und so, ne? Ja. Ich glaube, das hängt da irgendwie direkt dran. Und deshalb, was ich hier noch zu stehen habe, ist, also was mich, so wie ich Cat dann natürlich auch später kenne, ne? Mhm. Aber mich überrascht so, also die sind ja da im Norden und der Norden ist ja so ein bisschen härter als der Rest und so, mich überrascht so, dass sie das so aus der Bahn wirft. Ja, und ich will das jetzt, ne? Also wenn eine Mutter ihr Kind irgendwie fast verliert, dann reagiert man schon so, aber wir befinden uns ja in einer Fantasy-Welt und irgendwie sind im Norden alle so hart und es passieren andauernd krasse Sachen und da stirbt ja auch wahrscheinlich am laufenden Band jemand und so, und dass sie da total wütend wird und auch weint und irgendwie so, aber dass sie sozusagen völlig hysterisch zusammenbricht, hat sich für mich nie richtig angefühlt und auch schon da nicht, obwohl ich sie da noch nicht so gut kannte, aber gerade wenn man so guckt, wie sie dann später so ist und wie wir sie ja dann kennenlernen, überrascht es mich umso mehr.
Mich hat gar nicht dieses Verzweifeltsein über Bran so gestört.
Bran.
Bran, oh ey, das ist auch so im Hörbuch, ne? Bran. Furchtbar. Mich hat gar nicht so sehr gestört, dass die so verzweifelt ist und weint, weil das kommen ja so viele Sachen zusammen, ne? Irgendwie Bran, ihr liebstes Kind, ist irgendwie, ist gar nicht klar, ob der überlebt. Und gleichzeitig zieht Ned ab, wieder mit Robert. Und lässt sie wieder alleine und sie befürchtet halt das Schlimmste und dafür ist halt John so die Verkörperung, aber dass sie, ich finde, sie geht so wahnsinnig würdelos für sich, also für ihr Verhalten mit John um. Mhm. Das ist so, ich finde das so ohne Größe, das regt mich so auf und mich nervt auch, dass Ned gar nichts sagt, dass er ihr das alles so durchgehen lässt, dass er nicht zu ihr sagt, so, er geht doch jetzt.
Ja.
Weißt du, so, also wenigstens jetzt, weiß ich mal. Der lässt es ja einfach passieren, wie sie ihn anfaucht und irgendwie sagt gar nichts und sagt hinterher nur zu ihr, ja, irgendwie.
Mich hat es auch mal total aufgeregt, wie assi sie ist. Und dann ist John vor allen Dingen, obwohl er so ein nöli Teenager ist, zeigt dann noch die Größe zu Rob zu sagen, dass die Mama sehr nett war.
Ja, und Rob hat null Sarkasmusdetektoren. Ja, weil das hätte man schon
erahnen können. Ich fand aber auch nicht, dass es sarkastisch war.
Nee, aber
sondern
das war
er
auch
wollte
nicht ehrlich.
Rob wirklich beruhigen.
Ja, also er macht keine Szene, weil er ein guter Junge ist, aber
aber
das war auch nicht,
da gab's ja auch keinen Sarkasmus.
Okay, oder Empathie, weil man
aber
ich
die
finde
sind
das
halt
wirkte
Kids.
Nicht.
Ja, gut. Oder vielleicht haben sie sich beide darauf geeinigt, okay, du hast gelogen, ich hab's gemerkt, aber ne, wir ziehen hier mal weiter.
Aber ich bin auch tatsächlich nicht der größte Rob-Fan, von daher.
Rob ist ja auch, der trifft ja ähnlich gute Entscheidungen wie der Rest der Familie.
Ja, ist ein echter Stark.
Ja, aber sie sind ja alle, also das muss man ja sagen, einige von denen, also die noch leben, rappeln sich ja so ein bisschen später, aber die Starks treffen wirklich durchgehend 1A-Entscheidungen. Also, was würde ein Stark tun, sollte nie die Devise sein, wenn man versucht, Entscheidungen zu treffen.
Ja. Also mit der Szene bin ich auch durch. Also die gehen dann...
Genau, alle brechen auf im Prinzip. Ja. Also John geht ja mit Benjen an die Mauer und dann gibt's noch mal diese Verabschiedungsszene, wo wir einen Satz hören, den wir in so vielen Sätzen, in so vielen Filmen und Serien in abgewandelter Form schon mal hören, der uns in dem Fall eine ganz klare Aussage gibt. Und zwar, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir über deine Mutter reden, ich verspreche es. In dem Moment wussten wir alle, die beide sehen sich nie wieder.
Ja, vor allem
ich empfinde sowas ja mittlerweile übrigens sogar als Spoiler.
Ja. Aber
also,
ich finde auch, Ned fängt ja wirklich fast an zu weinen, ne? Das ist so, der spielt
aber
das so
an
geil.
An dem Moment übrigens, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, was du damals empfunden hast, aber ich dachte eher, dass John stirbt als Ned.
Ja.
Weil damals dachte man ja noch an so Serienregeln und für mich war Ned sozusagen der Hauptdarsteller.
Ich habe aber auch, ich weiß gar nicht, ob ich da, ich war noch nicht so weit, dass ich geglaubt habe, dass dass so Figuren so sterben. Ich dachte nur, naja, das wird, na, bis ihr euch wieder seht, gute Nacht, Marie. Weißt du? Also ich habe das eher so als, ach, das wird doch, das erfahren wir doch nie, wo die Mutter ist. Ja. Weißt du? Also ja. Ich hatte nicht,
Ja, ich dachte sofort, einer stirbt, aber da Ned Stark die Hauptperson war, bin ich davon ausgegangen, dass der ja für immer da ist.
Ich dachte keiner von, also ich bin sowieso nicht davon ausgegangen, dass irgendjemand, den wir in den ersten zwei Folgen sehen, jemals sterben wird. Ich dachte, das sind jetzt die. Wir haben die bösen Lannisters, wir haben den trotteligen König, wir haben die guten Starks und ich hatte so keinen Überblick, weißt du? Ich dachte auch, also es ist ja auch total unüblich, dass du so ein breites Spektrum hast an Charakteren und so viele verschiedene Handlungsstränge. Normalerweise gibt's halt irgendwie in der Sitcom einen A-Strang und einen B, weißt du? Eine A-Story und eine B-Story. Und wenn du in der Dramaserie hast du vielleicht noch einen Storystrang mehr. Unsere Daenerys meinetwegen. Und das war's. Würde ja auch reichen. Also ich glaube, da könnte man auch gute zwei Staffeln mitmachen.
Absolut, ja. Auf jeden Fall wissen wir, dass die beiden sich dann wohl erstmal nicht wiedersehen. Und das soll sich ja bewahrheiten. Ich habe als nächste Szene, wie Ned und Robert sich unterhalten. Da sitzen weißt du, an diesem Essenstisch.
Yeah.
Und Robert ein unglaublicher Trottel ist, weil er nicht zuhört. Und Ned ein unglaublicher Trottel ist, weil er es nicht besser erklärt. Wie immer. beziehungsweise Ned dann auch was nicht sagen will und dann wird er aggro und Robert lacht und also diesen beiden sich unterhalten zuzuhören, macht mich sehr aggressiv.
Ja, ich
was ich aber auch lustig fand, ist, dass sie damals wirklich noch keine Kohle hatten, weil die sitzen so dermaßen nicht draußen, die beiden, sondern mit irgendeiner Deckenlampe in irgendeinem Raum, während im Hintergrund irgendwas reingeschnitten ist. Das sieht so krass aus, finde ich.
Ich war etwas so fasziniert überhaupt von diesem Setting, weil das halt irgendwie nur so ein, ich meine, die sind halt on Tour und halten am Wegesrand an. Und auch schön, wie es erstmal damit anfängt, dass er irgendwie, dass Robert gegen einen Baum pisst.
Ja.
Und sich dann irgendwie 3 Meter weiter an den Tisch zu setzen, das ist so, ach ja, Mittelalter.
Ja. Oh, ich habe übrigens als nächste Notiz Eier und Banane. Ich glaube, dass ich mir hier was wegen dem Einkauf gestern aufschreiben wollte. Ich habe gerade echt überlegt, hä? Weil Zenwern, ich wollte gestern ein Zucchini-Brot machen und da brauchte ich noch Eier und Banane.
Okay, Gott sei Dank. aber was ich in der Szene überhaupt nicht mehr wirklich nicht verstanden habe, ist, dass Ned überhaupt noch, wie der überhaupt noch Bock haben kann auf Robert. Das muss wirklich halt diese Liebe aus Kindheitstagen sein und aus ihrer Jugend. Weil Robert ist so anstrengend und so unmöglich.
Der ist wie so ein bockiges, nerviges Kind.
Wahnsinn.
So ein Teenager. Aber die haben sich halt auch, also darf man halt nicht vergessen, 9 Jahre nicht gesehen. Und ich glaube, Ned ist einfach die ganze Zeit auch immer wieder neu überrascht, wie doof der mittlerweile geworden ist.
Ja.
Also deswegen wahrscheinlich ist er deswegen noch da, weil er gar nicht... Ach so, ist ja krass, wirklich? Und im Buch denkt er auch immer wieder oder sagt auch immer wieder zu Catelyn, ich hoffe, es ist noch etwas von dem Robert in ihm, mit dem ich damals gekämpft habe und so. Also wahrscheinlich denkt er, der ist jetzt erstmal so ein bisschen... Aber wenn man mal wieder sich eine Weile mit dem auseinandersetzt, dann...
Ja.
Ja.
Aber ich bin...
Wollte er ja eh nicht.
Nee, das stimmt. Aber ich war in der Szene auch echt enttäuscht, also ähnlich wie Ned, dass Robert tatsächlich in Betracht zieht Daenerys, weil darum geht's eigentlich hauptsächlich in der Unterhaltung.
Ach ja, das ist ich habe gerade 2 Unterhaltungen verwechselt. Alles gut. Ja, das ist die mit Daenerys.
Ja, es ist aber auch die mit also in derselben Unterhaltung
reden die auch über
Johns
ja,
Mutter.
Okay, also.
Genau.
Ja gut, dann ja. Tüdelü.
Nein, also sie reden über Johns Mutter, Robert will wissen.
Aber da sagt ja Ned gleich, nee, will ich nicht drüber reden, ne?
Ja, genau.
Weil im Buch gibt's ja eine, die er da vorschiebt, die es war.
Ja, die sagen auch einen Namen. In der Serie auch einen Namen, irgendwie Villa oder so.
Ja.
Glaube ich.
Weil im Buch ist es irgendeine Edelsfrau, wo die da eine Zeit lang mal gekämpft haben an dem Schloss oder sowas.
Ah, okay. Also die gibt's vermutlich tatsächlich.
Ja, genau. Und irgendwie behauptet er, dass das mit der war oder so. Irgendwie so.
Ja, genau. Also ihren Namen sagt er hier auch. Aber bügelt es dann halt auch sofort ab und sagt, er will nicht darüber reden. Nachvollziehbar.
Mhm.
Vermutlich ist Ned auch nicht der beste Lügner. Ich hoffe, es hören keine Leute, die Serie noch nicht gesehen haben. Wir gehen alle davon aus, dass Villa nicht Johns Mutter ist.
Ja, stimmt. Diese Theorie ist ja auch tatsächlich noch gar nicht bestätigt.
Nee.
Und übrigens, ach, was ich übrigens auch nochmal sagen wollte, ja, ganz kurze Logistiknotiz nochmal für alle Hörer. Die ersten paar Folgen nehmen wir lange auf, bevor wir anfangen auszustrahlen. Das heißt, das werde ich nächstes Mal auch nochmal sagen, wenn ihr uns E-Mails schreibt, was wir besser machen könnten oder hört mal bitte damit auf oder so, wir können im Moment, wir sind in der Vergangenheit, es gibt hier ein Raumzeitproblem, dass wir sozusagen auf eure Nachrichten, also jetzt ist noch nicht die erste Folge ausgestrahlt, sondern erst in ein paar Wochen, da werden wir vielleicht auch dann schon so 4, 5 aufgenommen haben, das heißt, wir können dann erst ab der 6., 7. oder wie auch immer wir dann on Tour sind, darauf eingehen. Also wundert euch nicht, dass wir die ersten Folgen euch komplett ignorieren. Das ist, weil ihr noch in der Zukunft existiert. Es gibt euch noch nicht.
Vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit, dann irgendwie auf Sachen zu reagieren. Vielleicht machen wir das irgendwie mit diesem komischen Social Media Gedöns.
Diese Social Media Sache, von der immer alle reden, meinst du?
Ja.
Verstehe.
Naja, vielleicht.
Das wollte ich nur viel mir gerade nur so an. Dass,
hört mal bitte auf, immer über die zukünftigen Folgen so viel zu reden. Das nervt voll.
Nee, das machen wir sowieso nicht. Aber weißt du, was ich ja immer gut finde, und da möchte ich die Leute auch motivieren, weil wir sind ja alte Frauen und wir vergessen Dinge oder erzählen sie dann falsch, wenn die dann schreiben, was ihr da erzählt habt, stimmt gar nicht, das ist, weil der hat die Cousine von. Sowas lesen wir dann auch gerne mal vor, also schickt sowas ruhig so
Berichtigung. Ja, genau. Wir können ja dann irgendwie nach 6 Folgen oder was, können wir ja mal so eine, nur eine Folge mit rein, nur Korrekturen.
Genau, da sind wir wahrscheinlich, haben wir viel zu tun dann. Deswegen, also wundert euch nicht, warum wir die ersten Folgen euch noch einfach völlig ignorieren. Das ist kein Hass, das ist einfach ein Zeitproblem.
Ein logistisches.
Genau. Weiter geht's.
Achso, genau, aber wie gesagt, Robert erzählt Nedja, dass er dass es halt dieses Targaryen-Mädchen gibt, die mit einem Dothraki verheiratet worden ist. Diese Info hat er irgendwie bekommen. Und ich glaube, Ned ist entsetzt und ich weiß auch, dass Roberts einzige Lösung ist, das Kind muss sterben. Das ist also so unkreativ.
Aber ist doch eine klassische Mittelalterlösung.
Ja, aber es ist ein Kind. Und Robert, Ned ist da auch, ist glaube ich auf meiner Seite.
Ja, absolut. Nein, für den, er möchte nicht, dass Robert ein Mensch geworden ist, der Kinder umbringt. Das ist für ihn, für ihn ist ja gar nicht so schockierend. Also für Ned ist ja einfach nur schockierend, wenn man keine Ehre mehr hat.
Ja, das stimmt.
Und aber auch nicht auf die Art schockierend, wie zum Beispiel es Cat schockieren würde, dass es sie nervt, sondern er ist wirklich so, das gibt's, was ist denn los? Also, für Ned geht dann immer gleich so, der kann so gar nicht arbeiten. Also Cat zum Beispiel, glaube ich, kann sich da gut also anpassen so, aber Ned ist dann einfach, dem hast du dann irgendwie den Sauerstoff genommen, wenn du ihm Ehre wegnimmst, weil dann weißt du ja gar nicht, wie er darauf reagieren soll.
Das ist sein Lebenskonzept und
total.
Deswegen ist das ja auch so ein großer Spaß, dass er nach King's Landing kommt, wo einfach ganz andere Gesetze herrschen.
Und niemand irgendwas mit Ehre am Laufen dran hat.
Und alle sind auch ein bisschen schlauer als er. Schwierig. Die machen
der
es halt
ist halt echt ein guter autoritärer Herrscher im Norden.
Ja.
Der kann das da halt alles, aber der ist halt.
Aber der ist streng und gerecht. Also
ja, es ist halt wie jetzt so ein älterer Vater. Und seine ganzen, so, man hört schon auf den und der hat Autorität, aber der kann irgendwie keine E-Mails verschicken. So. Und dann belächelt man ihn halt deswegen. Aber in dem, wo er sich auskennt, kennt er sich schon auch sehr gut aus und da hat man dann auch Respekt für ihn. Aber man geht halt immer ein bisschen lachend weg, wenn er sagt, ob jemand wieder diese elektronische Schriftsache bekommen hat.
Der Norden schickt halt noch per Post.
Ja. Die haben so alte, ganz alte Raben.
Mechanische.
Die zu Fuß losgehen.
Ja, genau. Die zu Fuß gehen.
Fliegen ist ihm schon zu krass, geht ihm zu schnell.
Neumodischer Scheiß.
Aber echt.
Ich habe hier noch so ein Murmeltier. Das schicke ich genau.
Keine Ahnung, wo das landet, aber irgendwer wird sich über diesen Brief sehr freuen. So. Meine nächste Notiz
ja,
ist
hau rein.
Johns Reise. The brooding starts.
Alter, ist das ein Schmolli.
Ey, Wahnsinn. Oh. Aber jetzt, ne, also John ist jetzt
aber im Prinzip,
wir schalten, ja, er hat er tatsächlich, wir schalten zu John.
Ja.
Und, der gerade mit Tyrion, Onkel Benjen und ein paar Schwerverbrechern auf dem Weg zur Mauer ist.
Und er da lernt, dass Schwerverbrecher seine neuen Buddies sind.
Genau, dass er im Prinzip lernt, dass die restlichen Brüder nicht irgendwelche krassen Edelleute sind, wie es vor tausenden von Jahren mal war, die sich freiwillig melden, weil es so eine Ehre ist, dazu
so wie sein Onkel Benjen.
Sondern dass es im Prinzip einfach nur irgendwelche Vergewaltiger, Mörder, Diebe sind, die eben das als Alternative, was wir da sagen müssen dazu vielleicht ist, dass die Mauer eben von Leuten besetzt ist, die, weil das ist wie so eine Art Generalerlass. Also du kannst dir entweder dich deiner Strafe sehen, weil ich glaube, bei Vergewaltigung ist es auch ganz klassisch Kastration. Mhm. Bei wenn du ein Dieb bist, irgendwie wird die Hand abgehackt und so. Genau, und du hast halt dann als Alternative oder zum Kerker eben einfach zur Mauer zu gehen und dich der Bruderschaft der Mauerjungs da anzuschließen.
Wahrscheinlich auch aus der Not geboren, dass die die Mauer sonst nicht zu bewachen ist.
Genau, weil früher, also vor tausend Jahren, als diese Legende mit der Mauer noch etwas aktueller war und den Leuten sozusagen auch die Angst, die da mitschwebt und die Gefahr etwas mehr vor Augen war, dass jenseits der Mauer etwas ist, wovor man sich schützen sollte, sind da wirklich die Leute in Scharen hin und dann gab es irgendwie 10 Castles entlang der Mauer und jetzt sind es auch nur noch 3 oder sogar 15 oder so. Jetzt sind es noch 3, die besetzt und die auch sehr spärlich. Also von daher, die Leute brauchen echt alle. Und dann gibt's halt diesen einen Typen von der Mauer, Joran, der dann immer loszieht und immer aus den ganzen Gefängnissen und Verließen die Leute einsammelt und zur Mauer bringt, weil die natürlich lieber da leben wollen, als in Kerkerzellen.
Aber auch ein super Job.
Ja. Naja, aber der schön ist ja, da habe ich dann in der nächsten Episode, habe ich da ein paar Notizen zu dem.
Das ist sehr schön.
Auf jeden Fall kriegt John halt so mit, dass er hier wohl nicht mit den krassesten, geilen und edelsten Typen der Weltgeschichte abhängen wird, sondern dass seine neuen Spielplatzkumpels alles Vergewaltiger und Mörder sind. Ja. Und er findet das nur so mittelgut. Er möchte eigentlich am liebsten in diesem Wald seine Zimmertür hinter sich zuschlagen und rufen, ich hasse euch alle.
Ja.
Weil nämlich, für John geht's ja hier nicht nur darum, dass er plötzlich Panik kriegt vor dem, was ihm erwartet, sondern dass ihm klar wird, dass Ned und alle das ja wissen, wie es da abgeht.
Ja, und ihn trotzdem hat ihm geschickt gesagt. Ja.
Keiner, der Einzige, der ehrlich zu ihm war, war Tyrion.
Ja.
Und da haben wir jetzt, da geht jetzt eine mehrere Staffeln andauernde Schmollsituation los.
Ja, aber muss vielleicht auch noch oder muss vielleicht noch kurz erklären, dass Tyrion mit zur Mauer reist, weil er sie gerne mal sehen will, einfach aus Neugier.
Stimmt.
Und währenddessen einen Heidenspaß daran hat, John die Welt zu erklären.
Ja.
Ich glaube, es tut ihm ein bisschen leid, weil er John mag. Aber es ist auch einfach so ein bisschen Schadenfreude.
Ja. Im Buch wird dann jetzt in dieser Passage ganz krass etabliert, wie Tyrion, wie viel der liest und wie viel er trinkt.
Also wie viel er liest, oder dass er viel liest, kommt in der Serie tatsächlich auch nochmal. Das mit dem Trinken nicht so.
Na, so hält er sich halt warm.
Ja.
Ich habe als nächste Szene, dass Daenerys angeboten wird, zu lernen, wie...
Ah, da sind wir aber noch nicht. Es gibt eine ganz wichtige Szene. Obwohl, ist die schon so wichtig? Nee, ich glaube doch nicht. Oder doch? Moment, warte mal, ich muss mal kurz über die Notizen drüber gehen. Sekunde. Ja, doch, die ist wichtig, aber sowas von. In Brans Schlafzimmer. Also Bran liegt und Maester Luwin kommt rein. Dann gibt's erstmal so ein kurzes Gespräch, dass Maester Luwin sagt, okay, wir müssen hier aber irgendwie noch ein paar Geschäfte regeln und hier gibt's Dinge zu tun. Und Rob dann irgendwie sofort sagt, okay, ich mach das.
Weil Catelyn immer noch nicht aus ihrer Hysterie ausbrechen kann.
Ja, weil sie einfach nicht loslassen oder nicht von Brans Seite weichen will. Und dann in dem Moment, dann sagt sie auch noch irgendwie, sie will die Fenster zu haben, weil sie das Wolfsgeheul stört. Und als Rob zum Fenster geht, sieht er, dass es unten brennt. Und stürmt raus. Und Cat ist dann alleine mit Bran. Und ein Assassine steht auf einmal hinter ihr.
Ja, ich habe einfach nicht zu jeder Szene eine Notiz gemacht.
Kleine wichtige, in der Cat fast stirbt.
Ja, kann ich auch nicht begründen.
Ja, der auf jeden Fall steht ein zerlumpter Assassine im Zimmer und sagt, Cat, ey, Moment mal, du solltest aber eigentlich gar nicht hier sein, greift sie auch relativ direkt an.
Ja.
Und drückt ihr auch so ganz ekelhaft das Messer in die Hand. Oder sie hält das Messer mit der Hand, glaube ich, von ihrem Hals weg. total unangenehm. Der von Caitlin so verhasste Wolf springt dem Assassinen an die Gurgel und reißt sie ihm auch direkt ab.
Ja. Sozusagen also, der Moment, wo Caitlin auch endlich mal den Wolf akzeptiert.
Ja, der sich dann auch schön blutend auf das Wolfsfell legt.
Ja.
Und ab jetzt offensichtlich Bran bewacht.
Ja. Caitlin ist echt, keine Wölfe, kein John, geht alle weg, ihr stinkt, ich kümmere mich nicht mehr um die Burg. Das ist alles, das nervt mich tierisch.
Ja, aber sie hat ein Kämpferherz. Also ich finde, das ist in der Szene,
ja, sie natürlich, weiß, dass, wenn sie jetzt... wird ja endlich wieder aufgeweckt sozusagen in der Szene. Aber wenn, wie sie sich davor halt verhalten hat, ist ja auch unmöglich.
Ja, das stimmt.
Ja. Weil wenn sie auch so ein Kämpferherz hat und ihre Familie ihr so wichtig ist und ihr Mann und ihre Kinder, dann hätte sie einfach vor Jahren sich schon mal zusammenreißen können, sagen können, okay, Jon Snow ist nicht mein Kind, aber wir machen das jetzt hier alle zusammen, der wird nie ein Stark sein, aber ich kann ja trotzdem nett zu dem sein, um irgendwie, also weil dieser Gedanke, dass sie den irgendwie, was weiß ich, wie alt der da sein soll, 15, 16 Jahre so angefaucht hat, das ist halt so... passt halt, finde ich, nicht dazu, dass sie angeblich so eine starke Frau ist, so, weißt du?
Naja, das ist genau das, was mich ja auch so so sehr stört an ihrem Charakter und sie so wahnsinnig unsympathisch macht, weil dieses Mutterherz, was sie hat und dieser starke Wille und alles dadurch so abgeschwächt wird, was aber auch eigentlich gut ist, weil es gibt halt keine, hatten wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt, dass die Charaktere alle nicht schwarz-weiß sind und das ist halt ihre Schwäche. Ihr Ehrgefühl ist verletzt worden. Und das kann sie nicht abschütteln.
Ja.
Und das ist halt eine ihrer Schwächen.
Ja.
Wir werden vielleicht noch ein, zwei andere kennenlernen, aber...
Allerdings.
Also dieser verletzte Stolz ist auf jeden Fall ein gravierendes Problem. Ich glaube, da hätten sich einige Sachen verhindern lassen.
Ja, absolut. Aber bei allen.
Ja. Okay, jetzt du.
Ja, jetzt ist die Szene, wo wir wieder drüben sind in Essos und Essos oder wie auch immer, mit Daenerys und ihren Mädels, die ihr die Wunden, die sie vom Reiten hat, irgendwie ein bisschen säubern. Und im Prinzip bietet sich die eine an, ihr Sex beizubringen. Dass sie sozusagen von Vergewaltigung auf Sex umsteigen kann. So.
Super weird.
Eine schöne Szene fand, also eine schöne Situation fand ich, als sie erzählt hat, sie wurde mit 9 Jahren schon sozusagen und dann meinte so Daenerys so, ins Bordell verkauft und dann meinte Daenerys so ganz schön, 9 Jahre? Und dann sagt sie, winkt sie aber so, ach, gar nicht so schlimm, ich habe ja erst mal 3 Jahre gelernt und dann beide so super Glück gehabt und ich dachte, ja, da war sie 12. Ja. Warum sind jetzt plötzlich alle entspannt im Raum? Fand ich etwas... ach so, du warst dann 12, als du angefangen hast, mit fremden Männern für Geld zu schlafen. Voll okay. Ja, damit will man uns aber sagen, dass sie Bescheid weiß und dass sie das jetzt Daenerys beibringen will, damit sie sozusagen auch mal diese Vergewaltigungssituation, in der sie sich da jeden Abend begeben muss, einfach mal auch die Oberhand nimmt und das so ein bisschen umdreht. Und schön fand ich dann auch, wird das auch 3 Jahre dauern? Ja.
Ich würde übrigens auch gerne den kleinen Charakteren ihren Namen geben. Das Mädchen heißt Doria.
Ja, das merke ich mir auf keinen Fall.
Nee, aber ich war ganz froh, als ich jetzt die Namen alle kennengelernt habe, weil ich finde, das ist so, das gibt denen so ein bisschen...
Ja, die sind ja auch alle nicht ganz dicht, diese 3 Sklavinnen, die sie da hat hier mit, die einen, 2 haben irgendwie immer die Geschichten mit It Is Known und die andere... Die sind ja auch alle irgendwie, die haben ja auch alle, also es sind auch alles keine guten Berater.
Nee, also es ist halt, die beiden anderen sind halt relativ einfach gestrickt und Daenerys merkt halt relativ schnell, dass Doria mehr zu sagen hat.
Die ist also aber nicht auch sehr nur, verschlagen.
Ja, aber sie merkt halt so, okay, mit der kann ich reden und schickt die anderen halt weg, also.
Ja, vor allen Dingen schickt sie die anderen weg, nachdem sie ihr die Geschichte erzählt hat, dass der Mond ein Drachenei war, aus dem alle Drachen gekommen sind.
Ja.
Und das war also Daenerys Punkt sagen, oh, warte mal, der vertraue ich. Ich schicke mal die anderen raus. Hä? Okay. Aber als sie da, dass sie angefangen hat, mit 12 rumzuhören, waren sie ja Best Friends Forever.
Ja.
Und jetzt lernt sie sozusagen, wie sie ihren Vergewaltiger zurückvergewaltigt, damit am Ende alle happy sind, weil das ist ja quasi was wir alle Frauen wollen.
Ja.
Und meine nächste Notiz ist schon, Joffreys Augen machen mich fertig.
dazwischen Wir sehen das erste Mal mit der Reisegruppe die Mauer.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Schweinegeck.
Ja. Ja, stimmt, die Mauer, die große Mauer.
Schon und gutes es ist Ding. Wirklich ein, ja, es ist ein super beeindruckendes Bild auch. Also, das funktioniert echt.
Ja.
Das Design und die, auch die Ausmaße, die, das ja wirklich so massig wirkt und man erstmal checkt, was das für ein, was das auch, also, da war, hatte ich das erste Mal so das Gefühl so, aha, krass, also, die ist offensichtlich nötig, um gegen was zu schützen. Ja. Sonst baut ja niemand da einfach mal so eine Mauer hin und besetzt die mit Leuten.
Ja, und die sieht vor allen Dingen, dann man sieht auch in dem Moment, der erste Eindruck, den ich hatte, es war, dass man das, dass ich nicht weiß, wie man sowas mit Menschenhand errichten soll.
Ja.
Dann kann das aber auf keinen Fall die Joffreys Augen machen mich fertig Szene gewesen sein.
Nee, die nächste, es gibt sogar, es geht, ich mach mal hier mit den kleinen.
Ich habe jetzt nur noch zwei Notizen.
Oh Gott, okay, dann gehe ich jetzt mal in meine Notizen.
Weil nämlich dann eine Szene kommt, die etwas länger ist und auch Folgen hat, die ich hasse.
Ja, same.
Einfach nur Kampfszene macht mich immer fertig.
Ich gehe mal kurz in die, was jetzt tatsächlich als nächstes passiert. Ich glaube, bei Boss Gone Swords war das CSI Caitlin. Caitlin, nach dem
Schwächeanfall?
Ja, ich bin ich bin einfach nur ein Tollpatsch. Caitlin kann nach dem Anschlag auf Brenya irgendwie nicht glauben.
Caitlin.
Ja, danke.
Du, wenn wir schon Boss Gone Swords ist übrigens ein anderer Podcast. Die Leute, die sich jetzt wundern, was wir sagen.
Wir verlinken die mal. Also Caitlin kann nach dem Anschlag auf Bran halt nicht mehr glauben, dass er einfach gefallen ist und geht zum Tower, von dem er gefallen ist. Und geht auch rein und sucht da rum. Also sie guckt erstmal, eigentlich fand ich es dann wieder ganz schlüssig, weil sie guckt erstmal aus dem Fenster, wo sie halt davon ausgeht, dass er irgendwie von da aus der Höhe ungefähr gefallen ist. Und schaut sich dann um und sieht dann, dass auf dem Boden irgendwie Stroh weggerieben ist. Weggerieben?
Beiseite. Es gab eine relativ klassische Reibesituation da oben.
Und entdeckt aber relativ zielsicher ein langes, güldenes Haar. Es ist wirklich ein bisschen absurd, wie schnell sie, ich meine, gut, warum willst du das jetzt auch in die Länge ziehen? Unnötig, ja. So wie ich jetzt. Aber hat da das erste Mal so irgendwie offensichtlich das Gefühl, so Alter, hier haben vielleicht die Lannisters was mit zu tun. Mhm. Und trifft sich
da. Und die hat sie ja eh auf dem Kicker wegen dem Brief von ihrer Schwester.
Ah, ja, sehr gut, genau. Und trifft sich dann mit Maester Luwin, Sir Roderick.
Hat man heute noch Sachen auf dem Kicker, Leute?
Du und Ickel schon.
Ja, ist klar.
Also jedenfalls trifft sie sich dann mit Maester Luwin, Sir Roderick und...
Ach, das ist diese Waldgruppentreffen, ne?
Ja, ja, genau, die treffen sich dann irgendwie
im... heimliche im Götterwald da.
Ja, genau. Und sie erklärt denen, dass sie glaubt, dass die Lannisters dran schuld sind, woraufhin irgendwie Rob sofort sagt, oh, wir gehen die bekämpfen. Und sie dann gleich so, ja, ich bin bei dir, ich stehe zu dir, ich bin dabei. Die sind so doof. Echt. Oh. Und werden aber direkt zurechtgewiesen und dann gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie zurechtgewiesen gewiesen werden.
Na, Caitlin sagt, vergiss es, es ist immer ein Stark auf Winterfell. Ja. Kannst du klemmen, Mäuschen.
Ja, und letztlich entscheiden sie, dass sie mit Sir Roderick an ihrer Seite nach Winterfell reitet.
Also im Prinzip sagt man uns ja hier, dass sie wurde angegriffen. Die hat ja dann, glaube ich, auch 3 Tage gepennt oder so. Im Buch schläft sie 3 Tage durch nach diesem Angriff.
Aha.
Weil sie hat nämlich nicht geschlafen, seit sie da bei Bran sitzt seit Wochen. Also sie nickt immer mal wieder kurz ein, aber so. Und man schleppt sie dann mit dieser Verletzung irgendwie weg. Und im Buch schläft sie dann 3-4 Tage am Stück durch oder zumindest für sie gefühlt. Und isst dann ein ordentliches Frühstück und dann findet dieses Treffen auch in ihrem Zimmer statt. Dass sie dann so, und für mich war das so, okay, du bist also völlig durchgedreht, hast einmal richtig geschlafen und jetzt kannst du Bran einfach da sitzen lassen und... Also das war für mich am Anfang so ein unrunder Charakter. Also ich konnte nicht so richtig verstehen, was ist sie denn jetzt? Ist sie jetzt so eine krasse, mutterliebende Frau, dass sie, ja, sie, also kinderliebende Mutter, da haben wir es, dass sie irgendwie den nicht von der Seite weichen will und habe ich ja auch durchaus einen Softspot für, ne? Also dass sie da bei Bran auch nicht weg wollte. Oder ist sie jetzt jemand, meine Familie, das große Ganze ist wichtig und die müssen jetzt hier mal alle selber klarkommen. Also zum späteren Verlauf weiß man ja auch ein bisschen mehr, was die Serie eigentlich will und so, und dann ist es nicht mehr so verwirrend. Aber hier an der Stelle dachte ich jetzt, hä, einmal schlafen reicht jetzt für sie, komplett ein anderer Mensch zu werden oder was? Also
für ja, das finde ich in der Serie schlüssiger als so, wie das jetzt klingt, wie du es im Buch beschreibst. Weil in der Serie ist ja nicht, dass sie nicht schläft oder irgendwas, sondern sie wird tatsächlich durch diesen Mordanschlag irgendwie aufgerüttelt. So.
Ja, ja, klar, der rüttelt sie schon auf, so. Ja. Aber, naja.
Auf jeden Fall entscheidet sie, dass sie von jetzt an gehen kann.
Ja.
Nächsten zwei Szenen ist jetzt tatsächlich passiert, jetzt diese, ich bring dir mal bei, wie Liebe geht. Szene zwischen den beiden Mädchen, Doria und Daenerys.
Genau, und dann machen die auch so einen Trockenfick.
Ja. Und es ist aber auch eine schöne, also ich finde die vom Text her total intelligent, also zu erklären, so, ja, aber wenn, die dothrakischen Männer nehmen doch ihre Frauen so, ja, aber glaubst du, wenn er das immer wollte, warum hat er dich dann geheiratet? So.
Ja.
Also.
Wenn er schon mal dothrakisch wollte, genau.
Ja, genau. Und, dass sie halt eine Khaleesi ist und keine Sklavin und dass sie irgendwie, also gibt ihr auch, ich finde, ein gutes Selbstbewusstsein mit und sie setzt das ja auch direkt in die Tat um. Und Khal Drogo denkt so, oh.
Hallöchen.
Und sie findet es aber auch dann selber gut, ne? Sie stellt dann auch
fest. Na, sie ist so, ja, okay, sofort into it. Also das ist ja quasi, wir gehen ja von Vergewaltigen zu super coolen Sex, den die beide haben und wir sind für immer happy und reiten in den Sonnenuntergang. Das
ist eine Frechheit, was die für guten Sex haben übrigens.
Ja. Sind auch da Stellungen, die mir da zeigen, die gut gehen sollen, Freunde. Ich mach da mal ein paar Zeichnungen von, dann quatschen wir die mal richtig in Ruhe durch.
Auch wie einfach das alles geht, so, weißt du, ohne irgendwie Mishaps.
Da zieht sie auch keiner aus, sie sind untenrum offensichtlich immer alle frei. Schon.
Ja. Naja, sie hat ja ein Kleid an.
Ja, ja, na klar.
Und er hat wahrscheinlich auch, also einfach nur...
Luft ist ja auch wichtig.
Er hat wahrscheinlich so einen Latz, den er so hochklappt.
Dann sagt er zweimal nein, schwingt sich auf ihn rauf und schon haben die beiden den tollsten Sex des Lebens. So ist ja das wahre Leben. Ja. Falls es bei euch nicht so ist, macht ihr einfach was falsch.
Ja.
Bei mir kommen übrigens hier die Flugzeuge in einem 10-Minuten-Takt rein. Ich hoffe, dass ihr das auch hört.
Ich höre es nicht. Ich halte das für ein gutes Zeichen. Ich glaube, mein Stuhlknarren ist...
Aber du hast lauter. Ja auch, du hörst mich ja auch über ein ganz anderes Mikrofon.
Ja, das stimmt. Wir werden es sehen. Nächste Szene ist tatsächlich dann, dass die...
Joffreys Augen machen mich fertig.
Ja, diese königliche Reisegruppe.
Ja, Reisegruppe König.
Hält an einem Inn und macht da halt irgendwie Rast und alle schlagen irgendwie Lager auf. Und Sansa trifft das erste Mal auf Sir Ellen Payne, der nicht reden kann. Mhm. Und den Hound. Also, oder besser, sie trifft da nicht auf den Hound, aber der Hound kommt dazu.
Ja.
Über Sir Illyn weiß man da eigentlich noch gar nichts, außer dass er offensichtlich nicht sprechen kann.
Ja, doch, sie sagen schon, dass er der Königsrichter ist.
Ah ja, stimmt, das sagt Joffrey, erklärt ihr das, ne? Was so das erste Mal so, aha, ihr habt also einen Henker und macht es nicht selbst.
Wobei mich jetzt nicht wundert, dass der König es nicht selbst macht.
Ja, nee, das nicht, aber naja.
Oder die
Königin. Also in Netz, wenn Ned König wäre, würde das nicht passieren.
Das stimmt. Aber wenn Ned König wäre, würden einige Sachen da nicht passieren.
Ja, aber ich weiß, was du meinst mit Joffreys Augen, weil der hat so helle Augen.
Ja, der aber irgendwie auch so eine komische Farbe, also irgendwas stimmt da nicht.
Ja, so wässrig. Ich glaube, die sind im Original nicht so ganz wässrig. Das hängt auch bestimmt mit dem, wie er ausgeleuchtet wird zusammen. Also wenn das, ne? Wenn so, die werden bestimmt schon Licht auch extra auf die Augen gegeben haben, weil das halt einfach wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Das sieht einfach mega creepy aus, dass der so helle Augen hat. Und Sansa und Joffrey gehen dann spazieren. Auch schon, oh ja, ich würde auch total gerne mit dem spazieren gehen, ey. Oh Gott. Das ist schon, fand ich schon beim ersten Mal gucken, so eine blöde Entscheidung.
Ja, aber da
aber gut, wusste was, sie weiß halt ja nicht.
Ja, was im Buch ist sie auch so verliebt und die ganze Szene ist auch so ein kleines bisschen anders. Die sind eingeladen, einen Tag lang im Wagen der Königin mitzufahren und zwar Sansa und Arya. Ja. Und Arya sagt halt irgendwie, nee, habe ich gar keinen Bock drauf und ist dann auch morgens verschwunden. Und Sansa ist so super besorgt, dass Arya nicht kommt und das dann auch auf sie zurückfällt und so. Hat sich ihr hübsches Kleid angezogen und dann kommt sie da an dem Wagen an und die Königin sagt, dass sie heute doch keine Zeit hatten, dass sie das einen anderen Tag machen und sagt halt zu Joffrey, spiel mal mit ihr den ganzen Tag.
Ja.
Und dann reiten die aus und so.
Ah, okay.
Und landen dann aber am Ende des Tages sozusagen da, wo wir jetzt auch gleich landen.
Ja, und willst du die Szene erzählen? Weil ich finde das alles schlimm. Ich finde alles, was jetzt kommt, einfach nur noch schlimm.
Ja, also jetzt, ab jetzt geht's halt auch mal richtig bergab.
Oh.
Also im Prinzip kommen Joffrey und Sansa, gehen halt spazieren, dupdi-du, alles ist noch schön. Er ist ja auch tatsächlich dann noch sehr nett zu ihr. Und sie ist super verliebt und es ist ja ihr zukünftiger Ehemann und für sie läuft's eigentlich. Also sie kann im Prinzip, ist Barbie und darf Ken heiraten. Das ist so für ihr Universum. Und dann kommen sie halt an so einen Fluss und da sehen sie dann Arya und den
Hibatscha. Den Sohn des Fleischers oder Schlachters.
Genau. Die kämpfen. Die haben sich irgendwie, also im Buch weiß man das auch schon länger, dass die befreundet sind und alles immer zusammen machen, während auf dieser Reise, die ja Monate dauert. Und die machen halt so mit Holzschwertern, üben die so kämpfen.
Ja. Schön finde ich an der Stelle die Geschichte, dass, oder es ist nur so ein kleines Nebending, dass Maisie Williams eigentlich Rechtshänderin ist, aber von sich aus gesagt hat, sie will mit links kämpfen, weil Arya Linkshänderin ist.
Naja.
Und ich finde das total beeindruckend, dass ein Kind, weißt du, das so entscheidet einfach, zu sagen, so, nö, ich mach's mir ein bisschen schwerer, wenn's geht.
Aber erzähl du mal weiter. Mir fehlt jetzt irgendwie gerade der Übergang. Ich bin jetzt, die nächste Szene in meinem Kopf ist, wo der gebissen wird, aber ich weiß gar nicht, wie es dazu kam.
Ja, ich überlege auch so ein bisschen.
Also irgendwie, also es ist ja auch egal, wir sind ja nicht der Nacherzähl-Podcast. Also da gibt's dann irgendwie Streit und eine Rangelei und
ich glaube, Maika will nicht mit dem gegen den Prinzen kämpfen. Also
genau, und der kriegt dann aber irgendwie einen Arsch versohlt und dann geht irgendwie Arya so ein bisschen dazwischen und verletzt ihn, dann verletzt er Arya und dann greift Aryas Schattenwolf, greift dann Joffrey an und beißt ihn halt in den Arm. Dann fängt er irgendwie tierisch an zu heulen, Arya wirft das Schwert weg und verschwindet mit ihrem Wolf, mit Nymeria im Wald.
Weil sie
Sansa brüllt die ganze Zeit total. Und irgendwie hört auf und ist total aufgeregt, weil sie schon ahnt, dass das nicht so eine richtig gute Sache wird. Ja. Und dann geht sie zu Joffrey und es ist das erste Mal, wo Joffrey dann nicht mehr nett zu ihr ist und das wird er auch nie wieder sein.
Ich glaube, Joffrey weiß, dass er sich gerade, ihm ist irgendwie klar, dass das gerade auch scheiße für ihn gelaufen ist, dass er von einem Mädchen und einem Wolf.
Bei ihm ist es Ego und Stolz und so. Das ist
ja halt, weil ja auch so Arya noch. Arya steht noch mit dem Schwert irgendwie und hält ihm das Schwert quasi vors Gesicht, während er am Boden liegt und er wimmert und fleht sie an, dass sie ihm nichts tut. Und dann, das ist glaube ich so die oberste Erniedrigung, dass er quasi auch.
Also, und dass Sansa das auch sieht.
Ja, genau. Und damit ist halt diese ganze, sind die Starks für immer in Ungnade gefallen bei Joffrey. Und Maika haut ab.
Genau. Und dann sind halt die nächsten Szenen im Prinzip, wie die alle gesucht werden und Arya ihren Wolf verscheucht.
Ja. Ganz auch traurig. Eine sehr, sehr traurige Szene. Ja. Weil Nymeria natürlich nicht gehen will und Arya letztendlich einen Stein nach ihr werfen muss, damit sie wirklich verschwindet. Todtraurig.
Ja. Naja, und dann wird sie auch irgendwie gefunden und dann gibt's halt eine sehr unangenehme Szene in dem in einem großen Saal, wo der König jetzt irgendwie die Entscheidung treffen muss, okay, mein Sohn wurde angegriffen, aber das sind die Kinder von Ned Stark, dann gibt's auch zwei verschiedene Versionen, weil natürlich Joffrey irgendwie erzählt, dass er da von allen auf einmal verprügelt wurde und weil ihm das ja auch unangenehm ist von einem Mädchen, aber sein Vater weiß das sofort, weil er später auch zu ihm sagt, du hast dich von einem Mädchen entwaffnen lassen.
Ja.
Also der glaubt es ihm auch nicht, aber er kann es ihm natürlich nicht glauben, weil Cersei dann natürlich ausrastet.
Ja, es ist also weil Cersei so dermaßen. Situation. Ja, es ist halt für, also ich glaube, Robert ist ein paar Mal dabei, irgendwie zu sagen, ja, es ist eine Rangelei unter Kindern, lasst uns doch
genau,
mal irgendwie alles
macht
wieder
macht ja dann auch den Vorschlag, jeder bestraft sein Kind und gut ist.
Mhm.
Und, den er auch super findet.
Ja, und also Rob wäre, glaube ich, dabei.
Robert. Man sieht auch in der Szene, dass der hier King Robert nicht viel von seinem Sohn hält.
Ja.
Also so, weil er mehrere so Seitenblicke und Kommentare macht, so.
Ja.
Ja, nun ist ja gut, du hast jetzt eine kleine Narbe, das ist ja auch, kannst ja als König auch ruhig haben.
Ja. Aber der, aber Cersei besteht halt darauf, dass der Wolf ein wildes Tier ist und das Robert will sogar noch beschwichtigen und sagt, ja, aber der Wolf ist ja nun mal weg, also was soll's. Und Cersei entscheidet aber mehr oder weniger und Robert fügt sich, dass dafür Sansas Wolf Lady, weil den gibt's ja noch, dran glauben soll.
Du klopfst, und, irgendwas klopft da gerade.
Ach so, ja, sorry. Du klopfst. und das ist halt eine ganz furchtbare Situation, auch weil alle auf einmal Arya.
Genau, was wir nämlich auch noch nicht erzählt haben, weil Sansa hat sich nämlich entschieden, keine Seite anzunehmen.
Ja.
Auch nicht für Arya auszusagen, sondern zu sagen, dass sie sich an nichts erinnert, woraufhin Arya natürlich sich total betrogen fühlt und ausrastet und ihr dann später aber natürlich auch erklärt wird, dass das so gemacht werden musste, weil Sansa muss den später heiraten, deswegen darf sie gegen ihn jetzt nichts aussagen.
Ach Gott. Und dann sehen wir, wie Eddard quasi in den Stall geht, wo Lady angebunden ist.
Ja.
Wir sehen nochmal kurz, wie Bran schläft. Und sehen dann wieder Eddard, der Lady töten muss. Weil er sagt, er macht es lieber selber.
Ja, Sansa hat sich ganz schön ins eigene Fleisch geschnitten.
Und in dem Moment, wo Lady stirbt, schlägt Bran wieder die Augen auf.
Da sind wir auch nie wieder drauf zurückgekommen, ne, warum das so ist. Warum soll er denn mit allen Wölfen verbunden
sein? Ich glaube, das ist nur ein künstlerischer Kniff.
Ich dachte halt immer, dass das was miteinander zu tun hat, dass er das irgendwie spürt.
Na, es ist halt ja so ein bisschen Foreshadowing, aber es ist jetzt auch,
Lady hat er ja nichts am Hut gehabt.
Nee, ich glaube, dass das so ein bisschen Foreshadowing ist von der Serie, um ein paar Sachen vorzubereiten und halt irgendwie einen schönen Anlass zu geben, wie er aufwacht.
Ja.
Und ich finde das auch super gemacht. Also es ist halt, ich glaube nur nicht, dass es viel mehr Hintergrund hat in dem Moment. Also dass es irgendwie wirklich verbunden ist, sondern ich glaube, dass es ein künstlerischer Kniff ist, mehr oder weniger. Wir haben eine Sache aber noch vergessen, dann sind wir durch.
Mhm.
Tatsächlich, oh mein Gott. Wir sehen noch, als Eddard in den Stall geht, kommt der Hound angeritten.
Ach ja, richtig.
Mit Micah über hinten übers Pferd geworfen, den er offensichtlich zu Tode gehetzt hat, was eine Horrorsituation ist, obwohl ich mir nie sicher war, wie das wirklich passiert ist, aber wenn der Hound schon sagt, naja, er ist gerannt, aber nicht sehr schnell.
Dass wir uns da richtig verstehen, das heißt, der war hinten angebunden und der ist losgeritten, ne?
Nee, ich weiß es nicht. Ich habe immer gedacht,
der ist weggelaufen.
Ja, ich habe immer gedacht, der Micah ist weggelaufen und der Hound hat ihn einfach verfolgt, bis der dicke Junge zusammengebrochen ist.
Weil der ja total zerfetzt ist und im Buch auch so, seine ganze Haut ist so zerfetzt. Ich dachte immer, das heißt, dass der hinten angebunden ist und mitrennen musste und halt aber einfach irgendwann nicht mehr konnte und das Pferd ihn dann nur noch über den Boden gezogen hat. Weil da macht auch das Kommentar, er ist gerannt, aber nicht sehr schnell Sinn.
Ja, stimmt.
Weil wenn du jemanden hetzt vor dir her, dann zerreißt er nicht seine ganze Haut.
Oh, das ist aber auch echt eine Szene, über die ich nicht länger nachdenken möchte. Ja. Ich fand alles, da war ich, glaube ich, das wirklich...
Im Buch ist der auch fast in der Mitte durchgerissen, also von daher. Gott.
Schön, noch ein Detail.
Sehr gern, sehr gern.
Oh, Horror.
Also, dass mit George R. R. Martin, dem Autor der Bücher, etwas nicht stimmt, das ist ja nun... Also, mit dem möchte ich auf keinen Fall jemals allein in einem Raum sein. Und auch meine Kinder, kleine Mädchen, würde ich mit dem auch nicht alleine lassen.
Oh, Maria.
Na, mit dem stimmt doch was nicht. Also, das ist ja nun mal ganz klar.
Oh, creepy. Auf dieser sehr irritierenden Note...
Ja.
Können wir diese Folge beenden.
Ja. Es ist ja auch ein irritierendes Ende.
Ja, furchtbar. Ja. Also das Einzige, nee, lass uns mit dem Gedanken enden, dass Bran wieder aufwacht.
Ja, Bran wacht wieder auf, das ist schön. Klar. Weil da war ich mir auch damals tatsächlich nicht sicher. Also deswegen habe ich mich darüber auch sehr gefreut.
Ja. So,
gut. So,
das
Leute.
Fertig.
Zweite Folge, erste Staffel. Wir sind durch, wir freuen uns über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, dass wenn ihr uns die schickt, wir die erst in 3-4 Folgen besprechen werden, weil wir uns in der Vergangenheit, ihr in der Zukunft und alle in einem großen schwarzen Loch befinden.
Aber bis dann. Tschüss.
Tschüss.